Herzlich willkommen beim Podcast Der Beginn heute. Mein Name ist Uta Maria Freckmann. Ich bin die Redakteurin der gleichnamigen Zeitschrift. Als Chronistin für das Beginwesen ist es mir ein Herzensanliegen, die Bewegung der Beginen wieder stärker in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten, sich im Miteinander zu entwickeln und Gemeinschaft kennenzulernen. Bemerkenswert ist, dass die Beginenbewegung in Deutschland als neuzeitliche Bewegung auf einer historischen Grundlegung aufbaut und in ihrer Vielfalt sowie Kontinuität einzigartig ist. Damit bietet sie ein alternatives Zukunftsmodell an, das damals wie heute für Frauen besonders attraktiv ist. Und dieser Podcast beschreibt das Beginwesen in seiner Gesamtheit und fasst die Errungenschaften der Bewegung zusammen, die sich heute in den modernen Lebensentwürfen der Begin widerspiegeln. Wer waren denn eigentlich die Begin damals im Mittelalter? In den Kölner Schreinsbüchern des frühen 13. Jahrhunderts erscheinen Beginen in rechtlichen und städtischen Einträgen. Beginenhöfe und beginenähnliche Gemeinschaften boten im städtischen Raum des Hochmittelalters Frauen eine gemeinschaftliche Lebensform außerhalb von Ehe und Kloster. Sie waren in die jeweilige Stadtgesellschaft eingebunden und verbanden religiöse Praxis, Arbeit und gegenseitige Unterstützung in unterschiedlich organisierten Wohn- und Lebensformen. Dadurch entstand eine Form des Zusammenlebens, in der Frauen innerhalb der Stadt eigenständig und gemeinschaftlich lebten und Religion, Arbeit und gegenseitige Unterstützung miteinander verbanden. Die Bestimmung einzelner Konvente und ihrer Bewohnerinnen ist in den Quellen recht schwierig, weil die Bezeichnungen regional stark variieren. Also neben Beginen finden sich etwa Schwestern, Seelfrauen oder liebe Frauen, außerdem noch lateinische und allgemeine Sammelbegriffe wie Sorores oder Mulieres Religiosa. Diese Vielfalt zeigt, dass es sich weniger um klar abgegrenzte Gruppen mit einheitlicher Bezeichnung handelte, sondern um unterschiedliche lokale Benennungen für vergleichbare Formen weiblichen gemeinschaftlichen Lebens. Die historischen Beginen gingen überwiegend nicht allein aus adligen Initiativen hervor, sondern aus einem sozial gemischten städtischen Umfeld, vor allem aus bürgerlichen Schichten und Witwen. Adlige Frauen konnten als Stifterinnen oder Förderinnen auftreten, waren jedoch nicht die prägende soziale Basis der Bewegung. Beginenhäuser boten Frauen im städtischen Raum eine gemeinschaftliche Lebensform außerhalb von Ehe- und Klosterbindung, in der religiöse Praxis, Arbeit und gegenseitige Unterstützung verbunden waren. Neben Ehe und Kloster bestanden zwar kaum Alternativen, in den Städten entstanden jedoch mit den Beginengemeinschaften eigenständige Lebensformen. Und wie waren die Beginen organisiert und welche Lebensregeln gab es bei ihnen? In den Beginenhäusern, die sich im Verlauf des 13. Jahrhunderts in verschiedenen Religionen Europas entwickelten, sie wurden in den Niederlanden und Flandern als Beginenhöfe bezeichnet, regelten zunächst Hausordnungen das Zusammenleben. In Flandern waren diese Gemeinschaften größer, das waren quasi kleine Städte in der Stadt oder kleine Dörfer in der Stadt. Diese festgelegten Regeln strukturierten das gemeinschaftliche Leben, insbesondere Gebet, Arbeit und soziale Organisation innerhalb der Konvente. Beginen legten im Unterschied zu Nonnen keine lebenslangen Ordensgelübde ab und waren daher nicht dauerhaft an einen monastischen Status gebunden. Dennoch unterlagen viele Beginengemeinschaften sozialen und kirchlichen Erwartungen, insbesondere hinsichtlich eines keuschen Lebenswandels. Keuschheit galt in zahlreichen Kontexten als Voraussetzung für gesellschaftliche Akzeptanz und konnte dazu beitragen, Konflikte mit kirchlichen oder städtischen Autoritäten zu vermeiden, die im Extremfall auch zur Einschränkung oder Auflösung eines Konvents führen konnten. Die Frauen konnten ihren Konvent verlassen und ihr Vermögen bei Austritt mitnehmen. Allerdings gab es auch, zum Beispiel im Beginenhof bei Gent überliefert, Auseinandersetzungen um dieses Recht. Eine von allen Bewohnerinnen des Beginenhauses gewählte Magistra leitete den Beginenhof. Im Laufe der Jahrhunderte wurden viele dieser Regeln stärker an kirchliche Vorgaben angepasst. Dieser Prozess verlief regional unterschiedlich und war nicht in allen Gemeinschaften das Ergebnis eigener Entscheidungen. Die gesellschaftliche Bedeutung und ihre Spiritualität waren eng verknüpft. Die Beginen lebten eine christlich geprägte Spiritualität, die sich am monastischen Weg und am frühen Mönchswesen orientierte, die jedoch nicht kirchlich gebunden war. Hierüber gibt es ein separates YouTube-Video und einen weiteren Podcast namens Freie Spiritualität der Beginen. Ihr erfolgreiches Wirken im Handel, in der Landwirtschaft, als Lehrerin adliger Kinder, in Seuchenhäusern und in der Sterbebegleitung brachte ihnen vielerorts Anerkennung. In einer Zeit, in der Krankenhäuser und Schulen noch kaum existierten, war ihr soziales Engagement für viele Städte unverzichtbar. Mit ihrer großen Zahl und ihren vielfältigen Tätigkeiten waren Beginen ein fester Bestandteil des städtischen Lebens. Ihre zahlreichen Konvente und ihre Tätigkeiten in Pflege, Handwerk und Fürsorge machten sie zu einem sichtbaren Bestandteil der mittelalterlichen Stadtgesellschaft. Und die Anzahl der Beginenkonvente weist darauf hin, dass Beginen im sozialen und wirtschaftlichen Leben vieler Städte eine bedeutende Rolle spielten. Jetzt kommen wir zum gesellschaftlichen Kontext. Vor dem Hintergrund der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse bot das Leben als Begine vielen Frauen einen vergleichsweise großen Handlungsspielraum. In vielen Regionen unterstanden unverheiratete Frauen der Mundgewalt ihrer Väter oder anderer männlicher Verwandter. Adelige Töchter wurden häufig zur Sicherung von Familien- und Herrschaftsbindungen verheiratet und die Möglichkeiten, den eigenen Lebensweg selbst zu bestimmen, waren in der Regel begrenzt. Wie die Beginen gelebt haben und was sie waren, da gibt es sehr viele Missverständnisse, weil manche Forscher das Beginenwesen ausschließlich nach dem 15. Jahrhundert beurteilt haben. Und das war, nachdem die Beginen teilweise schon in die Klöster gegangen waren. Deshalb wird manchmal sogar behauptet, Beginen wären Nonnen gewesen und alles unglücklich miteinander vermengt. Zu den genauen Unterschieden zwischen Nonnen und Beginen gibt es in Kürze weitere Informationen als Video und Podcast. Andererseits ist das Beginenwesen gerade in den letzten Jahren intensiv von der Forschung wiederentdeckt worden. Mit der Reformation wurde das verheiratete Ehe- und Familienmodell stärker in den Mittelpunkt gestellt, wodurch andere weibliche Lebensformen an institutioneller Sichtbarkeit verloren. Im Zuge der frühneuzeitlichen und aufklärerischen Umbrüche veränderten sich die rechtlichen und sozialen Handlungsspielräume von Frauen erneut, wobei sich bestehende Ungleichheiten teilweise verfestigten und teilweise neu strukturierten. Die frühen Beginengemeinschaften des 13. Jahrhunderts waren regional unterschiedlich organisiert und zunächst nur teilweise institutionell reguliert. Ihre wirtschaftlichen und organisatorisch eigenständig strukturierten Lebensformen fanden nicht überall Zustimmung. Einzelne kirchliche Autoritäten und städtische Gruppen begegneten ihnen mit Skepsis und suchten nach Formen der Regulierung. In einigen Regionen kam es im Verlauf des Spätmittelalters zu einer stärkeren kirchlichen und städtischen Einbindung einzelner Gemeinschaften, wobei diese Entwicklungen regional unterschiedlich verliefen und nicht als einheitlicher Prozess zu verstehen sind. Das wollten nicht alle. Margret Porrett ist da das beste Beispiel. Ähnlich wie ihr ging es vielen. Die wollten nicht von ihrer Freiheit lassen, widersetzten sich oder sie flohen. Über diese Mystikerin gibt es Texte im Blog und über die Anklagen wegen Häresie ein separates Video. Das wird unten in den Kommentaren verlinkt. Dies trug dazu bei, dass Beginen mancherorts verfolgt, aus ihren Gemeinschaften verdrängt und teilweise auch enteignet wurden. Manche wurden der Häresie beschuldigt und von kirchlichen Gerichten verurteilt. In den Jahrhunderten nach dem Niedergang der Beguinbewegung gerieten Frauen mit ähnlichen religiösen oder sozialen Außenseiterpositionen zudem nicht selten in die Verfolgungen der frühen Neuzeit, die heute zumeist als Hexenverfolgungen bezeichnet werden. Seit dem 13. Jahrhundert befanden sich viele Städte und Territorien in tiefgreifenden Umbruchprozessen. Politische Konflikte zwischen Herrschern, Fürsten, Städten und kirchlichen Autoritäten, wirtschaftliche Krisen sowie Seuchen und Hungersnöte erzeugten erhebliche Unsicherheiten. In den Städten wuchs das Elend. Aufgrund der Urbanisierung strebten viele Menschen in die Stadt, aber nicht alle fanden dort eine einträgliche Lebensweise. Viele mussten hungern oder erkranken. In diesem Umfeld gewann die Inquisition an Bedeutung. Historiker weisen darauf hin, dass Häresieverfahren neben religiösen Motiven auch politische, soziale und wirtschaftliche Interessen berühren konnten. In einzelnen Fällen konnten Verurteilungen und Einziehungen von Vermögen der Beguinen für weltliche oder kirchliche Obrigkeiten von materiellem Vorteil sein. Auch Mechthild von Magdeburg stand im Spannungsfeld zeitgenössischer kirchlicher Kritik und wurde in diesem Kontext diskutiert. Die Quellenlage erlaubt jedoch keine eindeutige Rekonstruktion eines formalen inquisitorischen Verfahrens gegen ihre Person. Sie wechselte später ins Kloster Helfta über. Einige Beguinen schrieben Bücher, predigten oder legten die Bibel aus eigener Erfahrung aus, was kirchliches Missfallen erregte. Zudem führte ihr wirtschaftlicher Erfolg mancherorts zu Konflikten mit Zünften, die sie als Konkurrenz betrachteten. Kirchliche Autoritäten konnten je nach Region und Konfliktlage Maßnahmen wie Exkommunikation, Vermögensentzug oder inquisitorische Untersuchungen anordnen. Gleichzeitig sind auch päpstliche und landesherrliche Schutzprivilegien für einzelne Beguinengemeinschaften überliefert. Insgesamt verliefen die Eingriffe nicht kontinuierlich, sondern in zeitlich und regional unterschiedlichen Phasen verstärkter Regulierung und Entspannung. Die Beguinenbewegung ging im Laufe der Jahrhunderte in vielen Regionen Europas deutlich zurück und verlor an institutioneller Bedeutung. Besonders in den Städten Flanderns konnten sich Beguinenhöfe jedoch aufgrund ihrer starken sozialen Einbindung und städtischen Unterstützung länger erhalten. Mit Marcella Patin lebte bis ins 21. Jahrhundert hinein die letzte historisch bekannte Beguine dieser Tradition. Wie leben denn die Beguinen heute? Es gibt ja tatsächlich in Deutschland eine neuzeitliche Wiederbelebung. In Deutschland wurde das Beguinenwesen um 1985 von Gertrud Hoffmann neu belebt. Die Theologin, sie lebte von 1925 bis 2025, betonte einen katholisch geprägten Beguinenweg. Durch die Gründung eines Beguinenhofes und die Vereinigung von Frauen in Gemeinschaft wurde das Beguinenwesen in die Neuzeit übertragen. Ein Dachverband der Beguinen entstand und wurde viele Jahre von Waltraud Pohlen aus dem Beguinenhof Essen als Vorständin mit anderen engagierten Frauen geleitet. Ein gewähltes gemeinschaftliches Engagement ist wesentlich für einen Beguinenhof und unterscheidet ihn von gewöhnlichen Frauenwohnprojekten. In Deutschland gibt es derzeit 22 Beguinenhöfe. Davon befinden sich 3 in Gründung. Jeder Hof setzt eigene Schwerpunkte entsprechend den Interessen der Bewohnerinnen. Zum Beispiel politisches Engagement, Kultur und Kunst, soziale Projekte und Hospizarbeit oder gegenseitige Fürsorge im Alter, um nur einige zu nennen. Und dann gibt es auch noch die Einzelbeguinen. Neben den Höfen gibt es viele Einzelbeguinen, geschätzt werden sie auf etwa 500, die sich dem Beguinenwesen zugehörig fühlen, ohne auf einem Hof zu wohnen. Oftmals unterstützen sie ihren Hof und den zugehörigen Verein aktiv bei Projekten und Veranstaltungen. Die spirituelle Ausrichtung wird in den Höfen und Beguinenhäusern frei gewählt. Sie reicht von religiös-christlich geprägt bis zu nicht-religiös und freispirituell nach Beguinenart, ähnlich wie bei den historischen Beguinen. Hierüber gibt es ein Video als auch einen Podcast und den verlinke ich unten über die freie Spiritualität der Beguinen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe einen Überblick gegeben von damals bis heute, wie das Beginwesen entstand und wie es sich heute entwickelt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wieder hören. Alles Gute, bis dahin.